Das war eine gute Sache. Im ähnlichen Prozess stehen wir als Kindertisch. Das, glaube ich, berichte ich immer wieder drüber. Es ist immer wieder die Frage, wie kriegen wir es hin, dass der Verein zukunftsfähig ist, dass er sozusagen die jetzige Generation auch überdauern kann, was wirklich ein schwieriges Thema ist, weil es, ihr merkt das selbst, also hier in der Gemeinde, die Gemeinden merken das, es ist, man wird nicht mehr. Ja, also Wachstum ist nicht selbstverständlich, aber auch in den Vereinen merkt man das. Fragt in den Fußballvereinen, fragt im Tischtennisverein, überall, es fehlen Leute und es fehlen vor allen Dingen Leute, die sagen, ich übernehme Verantwortung, ich stelle mich in Verantwortung hinein. Und das merken wir halt auch in so einem Verein wie den Kindertisch e.V., mit der Tafelarbeit, mit dem Sternpunktarbeit. Es ist schwierig, an Leute zu kommen, die sich in Verantwortung stellen. Und dann ist die Frage, wie stellt man sich strukturell auf, dass es trotzdem weitergehen kann? Da haben wir jetzt gestern einen langen Tag miteinander gehabt, haben Martin Scott da gehabt von Wunderwerke, ich weiß nicht, ob der ein Begriff ist, der uns da berät und in den Prozess begleitet, moderiert vor allen Dingen. Und das war sehr gut, sehr intensiv, anstrengend. Aber so Prozesse müssen das auch manchmal sein. Da muss man sich manchmal durcharbeiten. Da muss man manchmal auch mit schlechter Laune nach Hause gehen, damit es dann beim nächsten Mal vielleicht besser wird und die Zukunft irgendwie vorbereitet wird. Genau, und vielleicht noch eins, wo ihr mit dran denken könnt. Ich bin immer wieder froh, wenn es am Sternpunkt ruhige Jahre gibt, wo man einfach Alltag hat. Ich mag Alltag. So, ne, wenn das einfach läuft und nicht wieder eine große Baustelle und wieder eine große Baustelle, aber jetzt liegt die nächste große Baustelle wieder vor uns. Zwei unserer Bäume sind so krank, dass sie gefällt werden müssen. Einer ist schon tot, ein Walnussbaum. Das war jetzt klar und der ist jetzt auch nicht irgendwie strategisch wichtig für uns. Der wird einfach gefällt und dann ist er weg und Leute freuen sich über tolles Holz. Aber ein Baum, der mitten im Klettergarten steht, der ist auch leider so krank und so befallen, dass der wahrscheinlich dieses Jahr sogar noch weg muss. Das ist natürlich da eine Herausforderung, weil wir den Klettergarten natürlich erhalten wollen. Also müssen wir überlegen, wie macht man das? Und das heißt wieder Baustelle. Ja, dann müssen wieder Fundamente gemacht werden und so weiter. Und das heißt vor allen Dingen auch viel Geld, das muss man dazu auch sagen. Da wächst nicht in einem Monat ein neuer, stabiler Baum heran. Da muss ein Pfahl reingesetzt werden, da müssen Fundamente gemacht werden, alles Mögliche. Das kostet alles Geld, da könnt ihr dran denken. Das ist so die nächste große Herausforderung, die wir am Sternpunkt haben. Neben den ganzen Alltagssorgen, die man sowieso hat. Soweit erstmal, das glaube ich reicht. Habt ihr so einen kleinen Einblick wenigstens bekommen. Den Text und das Thema, das sich aus diesen Texten heraus entwickelt, das habe ich mir eigentlich nicht selbst ausgesucht, sondern das ist mir vorgegeben worden. Also ihr habt Anteil, ist einfacher das Wort, habt Anteil daran an etwas, was mir vorgegeben worden ist, nicht von euch, von einer anderen Gemeinde, wo ich mir dann angefangen habe, Gedanken zu machen und in diese Gedankengänge nehme ich euch jetzt mit hinein. Und davon profitiert ihr hoffentlich genauso, wie ich davon profitiert habe. Und ich darf euch sagen, die Auseinandersetzung mit diesem Thema und mit diesen Texten waren der rechte Haken Gottes mitten in mein Gesicht. Es hat mich voll getroffen, es hat mich voll in meiner Situation, in meinem Menschsein, in dem, wie ich mich selbst denke und wie ich bin, hinterfragt, mit voller Wucht. Und deswegen predige ich diesen Text zuerst mir und hoffe, dass auch etwas davon bei euch selbst auch ankommt. Und vielleicht auch so ein kleiner rechter Haken euch erwischt und dir das selber, das Hinterfragen des eigenen Daseins und des eigenen Wesens, wie man ist, nicht des Daseins, aber des eigenen Wesens, wie man ist, dass es auch da bei euch geschieht. Denn das ist, wie ich das auch der Sandra gesagt habe und wie Sandra es auch schon angekündigt hat, geht es tatsächlich im Kern um die Frage, wer möchte ich eigentlich sein? Die Überschrift können wir aus Hiob 28, Vers 28 nehmen. Ich lese mal aus unterschiedlichen Übersetzungen, ist ein kurzer Satz, haben wir eben gehört. Ich lese noch mal aus kurzen Übersetzungen, Hiob 28, Vers 28. Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und meiden das Böse, das ist Einsicht. So übersetzt es Luther. Die Basisbibel übersetzt, dann begegne dem Herrn mit Ehrfurcht, das ist Weisheit. Halte dich fern vom Bösen, so gewinnst du Einsicht. Die Gute Nachricht übersetzt, den Herrn stets ernst zu nehmen, das ist Weisheit. Und alles Unrecht meiden, das ist Einsicht. Dann haben wir noch eine andere Übersetzung. Wenn man Respekt vor Gott hat, dann hat man die absolute Peilung. Und wer keinen Bock auf unkonkrete Sachen hat, der hat wirklich Schnall vom Leben. Das ist die Volksbibel. Und an dem Vers, an dieser Übersetzung habe ich gemerkt, auch die Volksbibel kommt in die Jahre und ist alt geworden. Wer wirklich Schnall hat vom Leben, das sagt heute auch niemand mehr. Auch die müssen mal die jungen Leute mal wieder ranlassen, würde ich sagen. Da ist, genau. Vielleicht bevor wir, oder im Prinzip sind hier zwei Begriffe, zwei große Überschriften, die uns wahrscheinlich in unserem Alltag selten begegnen und wo es uns schwerfällt, da auch einen Zugang zu bekommen. Das ist Weisheit an sich und Ehrfurcht, Furcht vor Gott, Gottesfurcht. Diese Begriffe, die wir kennen, die uns im Begriff sind, die aber die wenig Relevanz im Leben haben, insofern, dass sie uns selten begegnen. Das mag eine Relevanz in unserem Glaubensleben haben, aber sie begegnen uns selten. Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir uns dem Thema Weisheit und dem Thema Gottesfurcht nähern wollen, dass wir kurz darüber nachdenken. Vielleicht ganz kurz nur bei Hiob, weil das ein Weisheitstext ist, dass wir kurz den Hintergrund haben, warum Hiob an diese Stelle kommt, diesen Satz zu sagen und was das mit Weisheit zu tun hat. Hiob wird uns in der Bibel als ein gottesfürchtiger Mann beschrieben. Und er wird uns als ein sehr reicher Mann beschrieben. Er hatte alles und noch viel mehr. Ihm ging es so richtig gut. Er war ein sehr reicher Mensch. Und dann wird uns in dem Text, beziehungsweise in dem Buch, wird uns beschrieben, ein Dialog zwischen dem Feind, zwischen Satan und Gott. Und Gott sagt, guck mal, was hier für ein toller, gottesfürchtiger Mann ist. Und der Satan sagt, ja, der ist ja auch nur so gottesfürchtig, weil er alles hat. Dem geht's ja richtig gut. Nimm ihm mal alles und dann wird er lange nicht mehr so gottesfürchtig sein. Und dann lässt Gott das zu und setzt Grenzen, aber er lässt es zu. Und Hiob wird nach und nach eine Hiobsbotschaft nach der anderen gebracht. Ja, daher kommt dieser Satz der Hiob-Botschaften, immer wieder kommt ein Bote zu Hiob und sagt, oh nein, jetzt sind deine Tiere gestorben, deine Kinder sind gestorben, die Frau nicht, aber immer wieder passieren ganz schlimme Dinge in Hiobs Leben und nach schmilzt alles weg, was er an Wohlstand und an guten Dingen hatte. Und dann ist er völlig krank und verkümmert und verarmt da und dann kommen drei Freunde von ihm und texten ihn so richtig zu. Also ich würde es nicht aushalten, mir so lange reden von irgendwelchen Leuten anzuhören, wenn es mir so gehen würde, wie es Hiob in dem Moment gegangen ist. Sie texten ihn regelmäßig zu und die Kernaussage, die sie haben, und da nähern wir uns der damaligen Weisheit, die Kernaussage, die sie haben, ist, guten Menschen geht es gut. Und schlechten Menschen geht es schlecht. Wenn es dir schlecht geht, dann muss doch etwas Schlechtes, etwas Böses in deinem Leben sein. Bekenne und Gott wird dir wieder helfen. Das ist die Weisheit der damaligen Zeit. Guten Menschen geht es gut, schlechten Menschen geht es schlecht. Ein Tun-Ergehen-Zusammenhang, so nennt man das. Guten Menschen geht es gut, schlechten Menschen geht es schlecht. Und da grätscht die Aussage des Hiob-Buches dann hinein. Am Ende, wenn Gott mit Hiob redet und sagt, nein, so ist es nicht. Sondern es ist so, dass Weisheit ist, dass du erkennst, dass ich der Mächtige bin und du bist nur Mensch. Ich kann geben und nehmen und bin niemandem Rechenschaft schuldig. Ich bin Gott und du bist Mensch. Erkenne das, dass du Mensch bist, erkenne deine Stellung, erkenne, dass du Mensch bist, erkenne, dass ich Gott bin. Ich gebe und ich nehme und bin niemandem Rechenschaft schuldig. Ein harter Text auch, wenn man sich das mal bedenkt, dass jemand alles genommen wurde und macht auch wahrscheinlich etwas mit unserem Gottesbild. Aber da nähern wir uns dann diesem ersten großen Begriff der Gottesfurcht. Was ja wirklich auch nicht leicht für uns zu verstehen ist, gerade aus neutestamentlicher Perspektive, von Jesus herkommend, jemand, der sehr nahbar war, der uns in unserem Alltag begegnet ist, der Mensch geworden ist, der Beziehung zu uns haben möchte, der Teil unseres Lebens sein möchte, wo es ganz wichtig ist, dass wir mit ihm unterwegs sind, ein Gott, der nahbar ist, und plötzlich kommt da ein Begriff der Gottesfurcht hinein und es ist manchmal schwierig, vielleicht auch aus der individualistischen Perspektive, die wir aus unserer Gesellschaft so mitbringen, diesen Text so zu verstehen. Gottesfurcht. Aber ich glaube, wenn wir genau da ansetzen, wo Hiob angesetzt hat, wo das Buch Hiob angesetzt hat, dass wir uns vergegenwärtigen, wer Gott ist und wer wir sind, dann hilft es uns auch, Gottesfurcht zu entwickeln. Es geht bei Gottesfurcht nicht um die Angst vor Gott, sondern es geht mehr um die Ehrfurcht. Angst kann da sein. Angst vor dem ganz anderen, Angst vor dem Allmächtigen, vor dem, was außerhalb unserer Kontrolle liegt, was uns Angst macht. Aber je näher wir zu Gott kommen, je näher wir Gott sich uns nähert, desto mehr wandelt sich Angst in Ehrfurcht. Ehrfurcht vor dem ganz anderen. Wo nicht das Ängstliche das Bestimmende ist, und das ist der Bibel ja ganz wichtig, dass in der Liebe keine Angst ist, zum Beispiel. Also je näher wir uns Gott nähern und Gott uns nähert, desto mehr wandelt sich dieses Angst vor dem anderen in Ehrfurcht vor dem Gott, der uns nah sein will. Und das hilft uns immer wieder, glaube ich, unsere Stellung eigentlich wahrzunehmen. Wir sind halt Menschen und Gott nicht. Wir sind gebunden an die Gesetze dieser Welt. Wenn wir nach Hause gehen, gleich nach dem Gottesdienst, dann fliegen wir nicht nach Hause. Wir müssen zu Fuß gehen, mit dem Auto fahren oder sonst irgendwas. Wir sind gebunden an die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Wenn wir das schöne Helenziebad mal besuchen wollen, dann springen wir ins Wasser hinein und gehen nicht darüber. Wir sind gebunden an die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Wenn wir zu lange unter Wasser bleiben, werden wir merken, da wird irgendwann wird's richtig hart unter Wasser. Wir brauchen Luft. Wir sind gebunden an die Gesetzmäßigkeiten der Welt. Wir schauen auf vielleicht jetzt mal meine Kinder, ja, und merken, Alter, die sind alt geworden, aber ich ja auch. Ja, an den Kindern, wenn sie groß werden, erkennt man, man wird älter. Wir werden geboren und uns ist ein Ende gesetzt. Da ist Leben, das beginnt und Leben, das endet. Das ist Teil unserer Realität. Der Gesetzmäßigkeit dieser Welt. Uns ist ein Ende gesetzt. Wir werden alle einmal sterben. Oder Jesus kommt wieder. Und dann ist da der andere, der diese Gesetzmäßigkeit nicht hat. Der war, der ist und der immer noch sein wird. Der nicht den Naturgesetzen, wie wir, sie unterliegt, sondern der von außerhalb in unsere Welt hineingreifen kann, Wunder tun kann, dessen Wort ins Dasein ruft, der spricht und es muss werden. Die Schöpferkraft Gottes, sie kann uns Angst machen. Weil wenn die Naturgewalten einbrausen, wenn der Sturm tobt, können wir Angst davor haben, aber Gott steht außerhalb. Er spricht ein Wort und der Sturm legt sich. Er ist der über das Wasser gehen kann. Er ist der kein Ende hat. Und da dem sich zu nähern, in aller seiner Begrenztheit, auch im Bewusstsein der eigenen Begrenztheit, da ist die Ehrfurcht vor dem Ewigen, aber auch dem Guten, dem liebenden Gott. Da finden wir Ehrfurcht. Und da ist die Weisheit zu erkennen, ich bin Mensch und Gott ist es nicht. Gott ist der Allmächtige. Wenn es um Weisheit geht, was ist Weisheit? Reden wir über die göttliche Weisheit, dann habe ich in einem Bibellexikon eine ziemlich gute Beschreibung gefunden, die würde ich euch gerne vorlesen. Gottes Weisheit, das heißt sein Vermögen, seine allzeit vollkommenen guten Zwecke mit den vollkommensten Mitteln zu erreichen, im Einzelnen wie im Guten. Also Gottes Weisheit ist es, dass er das Vermögen hat, das Können hat, die Macht hat, seine immer guten Zwecke mit den vollkommensten Mitteln zu erreichen, im Einzelnen wie im Ganzen, das heißt mit dieser Welt, wie auch mit jedem einzelnen Menschen. Gott kann. Er ist Gott. Und er hat einen guten Zweck. Er ist der liebende Gott. Er hat einen guten Zweck und er kann diese guten Zwecke erreichen. Und er wird sie erreichen. Das ist die göttliche Weisheit. Er kann. Er ist der gute Gott, der kann. Was heißt aber Weisheit für uns? Was ist Weisheit für uns Menschen? Und da hat mir der Jakobusbrief enorm geholfen. Und der Jakobusbrief, das war dann tatsächlich die Keule, der Hammer, der rechte Haken Gottes, der mich getroffen hat. Wenn wir menschenweise sein wollen, dann sagt uns Jakobus in Jakobus 3 ab Vers 13, wer von euch ist weise und klug? Der soll durch seinen guten Lebenswandel zeigen, der soll es uns durch seinen guten Lebenswandel zeigen und in weiser Bescheidenheit handeln. Es könnte aber auch sein, dass ihr bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen tragt. Dann sollt ihr nicht mit eurer Weisheit prahlen und damit die Weisheit verfälschen. Solch eine Weisheit kommt nicht von Gott. Sie ist weltlich und menschlich und von dämonischer Natur. Denn wo Neid und Streitsucht herrschen, da gibt es Unfriede und aller Arten von bösen Taten. Anders aber ist die Weisheit, die von Gott kommt. Sie ist zuerst einmal rein, dann ist sie friedlich, gütig und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist auch von voller Barmherzigkeit und bringt gute Früchte hervor. Sie ist unparteiisch und aufrichtig. Die Frucht aber, die aus der Gerechtigkeit hervorgeht, wird in Frieden gesät. Sie kommt denen zugute, die Frieden stiften. Wir haben schon im Hiob-Vers, in der Überschrift, in Hiob 28, Vers 28, haben wir schon eine Zweiteilung. Ja, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und das Böse zu meiden, das ist Einsicht. Auf der einen Seite, tue das Gute und meide das Böse. Da ist Weisheit verankert. Und auch in diesen Versen haben wir eine Zweiteilung. Die göttliche Weisheit, die barmherzig ist, die rein ist, die das Gute sucht, den Frieden will. Und die, so hart wie es Jakobus zum Ausdruck bringt, die dämonische Weisheit, die Weisheit, die nicht von Gott kommt, die streitsüchtig ist, die Unfrieden bringt. Eine Zweiteilung, die hier aufgezeichnet wird. Menschliche Weisheit ist die Weisheit, die das Wesen Gottes widerspiegelt in dieser Welt. Die Gottes Weisheit widerspiegelt in dieser Welt. Menschliche Weisheit geschieht da, wo an uns Gott selbst sichtbar wird und die das Böse ablegt und sich von dem Bösen distanziert. Menschliche und göttliche Weisheit. Und dann habe ich in mein Leben hineingeschaut und habe gemerkt, wie viel Zorn und wie viel Wut, wie viel Unzufriedenheit, wie viel Unverständnis, wie viel Parteilichkeit in meinem Leben ist. Wie schnell ich klare Urteile gefällt habe über Menschen, die anders denken, die anders fühlen, die anders unterwegs sind. Und ich habe gemerkt, dass ich da mit einer Weisheit angebe oder eine Weisheit für mich in Anspruch nehme, die aber eigentlich nicht den Frieden sucht, die nicht demütig ist, die nicht barmherzig ist, die auch nicht zum Frieden führen wird. Und die mich hinterfragt hat, wer willst du eigentlich sein? Willst du für diesen Frieden, willst du für Barmherzigkeit, willst du für das Wesen Gottes in dieser Welt stehen? Willst du, dass Gottes Weisheit mit seinen immer guten Zielen, mit der vollkommenen Macht, die er erreichen kann und wird, der gute Gott, der seine guten Ziele hat und der zum guten Ziel kommen wird, willst du Teil dieses Guten sein? Oder willst du derjenige sein, der sich streitet, der Spaltung hervorbringt, der immer nur diskutiert? Wer willst du sein? Dann gab es noch ein Zitat, das ich euch nicht ersparen möchte, das mich getroffen hat, von meinem Lieblingstheologen Nicholas Thomas Wright, N.T. Wright aus England, der gesagt hat, auch in diesem Kontext, in der Auslegung zu Jakobus 3, die Herausforderung für Gottes Volk besteht jedoch darin, in der Lage zu sein, die Wahrheit darüber zu sagen, wie die Welt ist und wie böse Menschen sich verhalten, ohne in ständiges Murren zu verfallen und insbesondere ohne Mensch zu werden, deren Anschein von Weisheit darin besteht, scharfe Worte zu allen und jeden finden zu können. Vielleicht war es mehr der rechte Haken von N.T. Wright, der mich erwischt hat. Aber ich glaube, da war sehr viel Gotteskraft drin. eine Weisheit, die sich darin tarnt, ständig scharfe Worte zu finden. Da bin ich schuldig geworden. Als Weisheit getarnt, aber trotzdem immer nur am Diskutieren. Und so ist Gott nicht. Und so soll auch seine Gemeinde nicht sein. Ja, es gibt Gut und Schlecht in dieser Welt. Das müssen wir doch gar nicht wegdiskutieren. Das ist Realität. Es gibt Böses und es gibt Gutes. Und wir müssen in der Lage sein, auch als Gemeinden das zu benennen, aber doch in einer göttlichen Art, in einer liebevollen Art, in einer barmherzigen Art, in Reinheit und nicht in Streitsucht, in Spaltung. Wenn das die Frucht ist, dann ist das für uns doch ein Warnzeichen dafür, dass wir uns in einer Weisheit tarnen, die nicht von Gott kommt. Wenn das Ergebnis Spaltung ist, wenn das Ergebnis Streit ist, dann ist da ein Zeichen Gottes, das uns sagt, Moment, sind wir auf dem richtigen Weg? Lass uns das doch nochmal hinterfragen. Und das ist die Frage Gottes an mich und es ist die Frage Gottes an jeden Einzelnen. Und ich bitte euch, hört das für euch selbst. Hört das nicht für irgendjemand anders. Hört das für euch selbst. So wie ich es für mich gehört habe und so wie mich der Haken Gottes erwischt hat. Hört das für euch. Wer willst du sein? Wenn du in diese Gemeinde kommst und du siehst zwei Gruppen, wohin wendest du dich? An denen, wo nette Worte, wo liebevolle Worte, wo Barmherzigkeit ist, oder an die, wo immer nur diskutiert wird, genervt wird, gestritten wird, wo Murren ist. Wohin wendest du dich und für wen willst du stehen? Wo wünschst du dir, dass Menschen zu dir kommen, die bei dir aufgebaut werden durch das, was du sagst, wo Auferbauung zu finden ist oder wo es immer nur ums Genöle geht, ums Gemeckere geht? Wo willst du dich selbst einsortieren? Wo will ich mich einsortieren? Wer wollen wir sein? Das ist die Frage, die die göttliche Weisheit an uns stellt. Und es ist klar, wer wir sein wollen. Nur sollten wir auch anfangen, das zu leben. Denn seien wir ehrlich, unser Umfeld, unsere Welt, unsere Gemeinden, sie streiten sich gerade über jeden kleinen Teil. Es wird so viel gestritten. Jeder hat so klare Meinung. Und ich habe sie auch und ich werde meine Meinung und meine Punkte auch nicht aufgeben. Ich glaube, dass ich das immer weiter machen möchte, auch von der Bibel her zu prüfen. Aber wie gehen wir dann miteinander um? Wie reden wir miteinander? Wie streiten wir miteinander? Wann haben wir das Diskutieren und das Streiten verlernt? Ohne dass wir persönlich getroffen sind, uns gegenseitig verletzen, uns immer wieder streiten und teilen müssen. Und ihr selbst als Gemeinde habt diese Geschichte doch selbst erlebt. Wie oft es so schwierig war, wie oft ihr durch Täler durchgegangen seid. Und da müssen wir doch auch mal für uns selbst sagen, es reicht langsam mal. Lasst uns doch mal gemeinsam in Liebe unterwegs sein, in Barmherzigkeit, in Annahme. Lasst uns in gegenseitigen Punkten streiten, ohne uns zu verstreiten. Uns nach dem Streit und nach der Diskussion wieder die Hand zu geben, einen Wein zusammen zu trinken und zu merken, wir, jeder Einzelne, meint es gut. Und da, wo er es böse meint, müssen wir Grenzen setzen. Aber gehen wir doch erstmal davon aus, wenigstens am Anfang, er meint es gut. So damit Gottes Wesen in unseren Gemeinden, in unserem Leben sichtbar wird, weil er ist der ein gutes Ziel hat und das mit seinen mächtigen, guten Mitteln erreichen will und erreichen wird. Und die Frage ist, sind wir Teil davon? Sind wir Teil von der göttlichen Mission, dass am Ende dieser Zeit Jesus wiederkommt und sein Reich aufbauen wird? Und dann habe ich ein Video gesehen und war auch Teil eines Videos, das viele von euch auch schon gesehen haben. Und ich habe gedacht, wir gucken das jetzt zum Ende mal. Über den Erwin des Monats. Genau, habt ihr gesehen. Aber wir gucken uns das trotzdem nochmal an, ich finde es so schön. Weil der Erwin des Monats ist an Daniel gegangen und ihr werdet ihn gleich im Video sehen. Und Daniel hat sich entschieden, auf welcher Seite er stehen möchte. Daniel begleitet unser Leben jetzt, seitdem wir im Vorwinkel sind. Er begleitet das Leben unserer Kinder, seitdem wir im Vorwinkel sind. Und er hat sich entschieden. Er steht nicht auf der Seite der Nöler, der Meckerer, die streiten wollen, die zanken wollen. Er steht auf denen, die Annahmen annehmen wollen, die lieben wollen, die in Liebe unterwegs sein wollen, die Menschen mit Barmherzigkeit, in Barmherzigkeit begegnen wollen, die großzügig sind, die für all das Gute stehen, für das Gott auch steht. In seinen 92 Jahren. Wenn wir darüber hören, dass Daniel gerne den Rasen mäht und gerne auch zusammenfegt, dann macht Daniel das immer am liebsten irgendwo am Zaun. Weil wenn er am Zaun steht, kommen die Menschen dran vorbei, mit denen er dann sofort ins Gespräch kommt. Jeder Hund kommt zu Daniel vorbei, weil der Daniel immer ein Leckerli hat und das den Hunden gibt. Das kommt alles in dem Video nicht unbedingt vor, aber ein großer Teil. Und wir sind sehr dankbar dafür. Wenn WDR kommt, heißt das nicht immer, dass dabei gute Videos bei rauskommen, gute Filme bei rauskommen. Aber ich finde, dieser Film ist wirklich sehr gut und sehr liebevoll zusammengeschnitten worden. Und danach können wir weitermachen mit dem Gottesdienst. Aber die Frage bleibt bestehen. Sortieren wir uns da ein, wo Daniel sich einsortiert hat, als Vorbild für uns? Lassen wir diese Frage zu, lassen wir es zu, dass Gott auch uns hinterfragt in unserem Leben, wer wollen wir sein, wofür wollen wir stehen. Amen.